Willkommen in der zweiten Jahreshälfte, Jahreshalbzeit sozusagen. Der Juli ist angebrochen. Schönen guten Morgen Ihnen und schönen guten Morgen Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Also worauf Sie kommen? Ja, also
ja,
total
was?
Überzeugend.
Halbzeit. Ja, Halbzeit. Haben Sie gar nicht gemerkt noch nicht.
Nein, ne? Und an diesem Wochenende auch mal wieder nicht so heiß. Nicht
ja,
mehr 40 Grad wie noch am vergangenen Wochenende.
Ja.
Zweite Jahreshälfte beginnt gut.
Ja, ja, stattdessen gab es auch mal wieder ein bisschen Wässerung von oben. Ne?
Ja, die Natur blüht auf, so soll es sein. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Da Sie gerade das letzte super heiße Wochenende ansprachen, da ist es ja wirklich extrem heiß gewesen und es ist sehr musikalisch gewesen. Bruno Mars ist in der Stadt gewesen, hat gleich dreimal das Olympiastadion voll gemacht. Ich bin am Sonntag beim Konzert gewesen und musste gleich am Anfang sehr an Sie denken, denn
ja?
Der gute Bruno, ich wusste es nicht, hat sein Konzert mit einem Videoclip gestartet, in dem es nur darum ging, dass er gebetet hat. Ganz ernsthaft, er hat dafür gedankt, dass er auch an diesem Tag wieder das tun darf, was er am liebsten mag, nämlich singen und performen, und da hat für das Publikum und für seine Band gebetet und dass alles gut gehen möge und das alles wirklich eben ohne jede Ironie oder irgendeinen Witz draus zu machen, sondern ganz liebevoll und ernst gemeint. Fand ich toll.
Finde ich super. Danke, dass Sie das erzählen. Wusste ich auch nicht. Finde ich großartig, zeigen, dass einem Glauben etwas bedeutet, ja, dass das von innen kommt und einfach raus will.
Ja.
Im Grunde würde man immer denken, ist selbstverständlich, aber weil es so gar nicht selbstverständlich bei uns ist, im Gegenteil, weil man das irgendwie so für ganz, ganz privat immer hält, finde ich das großartig, wenn Menschen das in der Öffentlichkeit tun und nicht nur sich bekennen, sondern einfach dieses Gefühl haben, das muss raus, das gehört zu meinem Leben, ohne das will ich nicht anfangen, ohne das will ich nicht sein, also finde ich einfach, Danke, dass Sie das erzählen.
Tolles Vorbild an der Stelle, und da hat eben auch so gezeigt, das ist was ganz Natürliches für ihn.
Ja.
Eben nichts Besonderes, nichts Aufgesetztes, sondern das gehört für ihn ganz natürlich dazu, wie vielleicht, keine Ahnung, für die meisten doch das Zähneputzen. Dreimal täglich Seele putzen vielleicht.
Das finde ich ist ein sehr guter Spruch. Dreimal
so
täglich Seele putzen.
Vernuschel, dann kommen auch die Zähne bei raus.
Sehr gut.
Ja, von wegen Menschen, die beten. Mit einem Gebet in den Tag starten und oder auch in eine Aktivität starten. Auch Fußballer tun das ja. Also gerade bei der WM jetzt wieder vielfach zu sehen. Unser Innenverteidiger Waldemar Anton, da hat sich auch bekreuzigt, als er gegen Paraguay eingewechselt worden ist. Und ich werde jetzt nicht sagen, genützt hat es ihm nichts. Ich ärgere mich gerade nämlich viel eher über den Umgang in der Öffentlichkeit mit unserer Fußballnationalmannschaft. Wie viel zum Teil ja echter Hass und Häme die Spieler da abbekommen, das geht für mich wirklich gar nicht. Und ich sage das durchaus als jemand, der auch richtig enttäuscht gewesen ist, dass wir rausgeflogen sind. Aber dieses Niedermachen aller Beteiligten, das finde ich wirklich nicht in Ordnung, oder?
Und noch viel schlimmer ist der Rassismus, was da jetzt im Moment auf Jonathan Tah einprasselt, nachdem er den Elfmeter verschossen hat. Dieser Rassismus ist widerlich, und diese Logik, die das Gegenteil von Logik ist, wenn der den Elfmeter verschießt, dann gehört er nicht zu Deutschland. Das ist wirklich das Allerletzte. Diese Menschen, die so hetzen, machen den Fußball kaputt und unser Land auch. Sie sind alles Mögliche, aber ganz sicher sind sie nicht das, was sie vorgeben zu sein, Menschen, die ihr Land lieben. Das ist richtig furchtbar. Und ich sage, dagegen ist das Ausscheiden unserer Mannschaft eine Petitesse. Dieser Rassismus ist zum Entschuldigung, zum Kotzen.
Ja, absolut, da stimme ich Ihnen voll zu. Ich mag nicht dagegenhalten, aber ich mag auch sagen, damit wir nicht nur den Fokus darauf legen, ich bin auf der Instagram-Seite von Jonathan Tah auch gewesen, wo er auch über das Spiel sich geäußert hat und gepostet hat, und ich habe mir da die Kommentare angeschaut. Ja. Und da bei ihm auf seiner Seite gibt es ganz, ganz viel positive Kommentare, ganz viel Unterstützung, bester Mann und danke, dass du Verantwortung übernommen hast.
Super.
Und also da direkt an ihn gerichtet, gibt es zum Glück auch ganz viel positive Kommentare
mich.
Und das finde ich dann auch wieder beruhigend. Und ich finde schon, wir dürfen, müssen, sollten da auch ganz bewusst gegenhalten, gegen dieses Aufbauschen von wegen, jetzt alle müssen sich entschuldigen und so weiter. Hey, es ist Fußball. Und vielleicht ist sogar diese Last, die die Spieler da mit sich rumtragen, ein Grund gewesen, dass sie das nicht ausgehalten haben und diese Last nicht tragen konnten und vielleicht deswegen auch keine so großartige Leistung abgeliefert haben.
Das kann gut sein, das kann ich schwer beurteilen. Mir wäre es ja auch viel lieber, wir könnten einfach über Fußball reden und dann kann man natürlich auch über Fußball und Geschäft reden und was das so mit den Millionen ist und was das mit der Last ist. Aber ich empfinde es im Moment auch so, dass wir da viele, viele Nummern zu weit überdreht haben, was sozusagen dieses Lasten und Belasten an der Stelle angeht. Diese Bedeutsamkeit und dann jetzt noch dazu, dieser wirklich widerliche Rassismus, von dem ich jetzt viel gelesen habe, dass er eben auf etlichen Seiten in diesen sogenannten sozialen Medien, da werden sie ja zu ganz unsozialen und asozialen Medien geradezu, was ich darüber gelesen habe, gibt bei mir das Gefühl, nein, dafür lohnt sich das alles nicht mit dem Fußball. Dann muss man gucken, dass wir was anderes machen. Also ich finde es wirklich schlimm. Darüber müssen wir reden. Lieber würde ich über Fußball reden.
Und dagegen halten. Letzten Sonntag, Herr Bischof, das erinnere ich noch sehr gut und irgendwie ist es auch noch sehr passend, finde ich. Da ging es um die Barmherzigkeit Gottes. Das würde jetzt zum Thema Umgang mit der Nationalmannschaft auch passen. Aber das ist jetzt durch. Ich hoffe nicht, dass es heute um das Thema Schuld geht. Wobei, vielleicht wäre das auch dann gar nicht schlecht. Aber egal. Die Bibelstelle und das Motto für den heutigen Sonntag sind kein Wunschkonzert. Also, Herr Bischof, worum geht es heute wirklich? Was ist die Überschrift?
Um Nachfolge und Glauben. Also Jesus folgen oder Nachfolge?
Ja. Nachfolge, ja, passt auch irgendwie zum Fußball.
Oder?
Ja.
Und warum wir das tun, falls es dafür Gründe gibt. Und dafür gibt es natürlich gute Gründe, jedenfalls Jesus nachzufolgen. Aber ganz so einfach jedenfalls, warum wir das tun, ist es dann ja oft doch nicht. Also es geht auch um den Ruf, wie Jesus Jünger beruft und damit natürlich auch, wie Jesus uns ruft und wie man also zu einem Anhänger von diesem Jesus wird. Vielleicht könnten wir es darauf zuschneiden, wie wir zu Anhängern werden. Und dass das was Rationales, aber auch was Irrationales haben kann, von außen betrachtet, manchmal sogar was Dummes oder Törichtes, aber von innen betrachtet total logisch und zumindest unverzichtbar und rettend. Ich sage das, weil zum heutigen Sonntag, ist übrigens, hatte ich noch nicht gesagt, der 5. nach Trinitatis.
Ah, der 5. schon?
Der 5. schon wieder. Okay. Naja, wenn Sie sagen, Jahreshälfte, der 5. nach Trinitatis. Weil ich sage das alles, weil dazu heute auch Worte von Paulus über das Kreuz Christi gehören. Er sagt, das Kreuz ist für die Welt eine Torheit, ein Skandal, aber für die, die daran glauben, das Zeichen der Rettung, für uns, die wir glauben, eine große Kraft. Ja, die wahre Weisheit, die Weisheit Gottes, aus der alle Weisheit der Welt dann bloße Dummheit ist. Total spannend, aber lesen tue ich natürlich eine andere Geschichte, eine aus den Jesus-Geschichten heute.
Okay.
Auch total spannend, wenn ich das so sagen darf. Aber gleich.
Gerade in diesen Tagen, ich will nicht grundsätzlich sagen in diesen Zeiten, aber ab und zu tut es wirklich mal gut, nicht die Tageszeitung aufzuschlagen oder anzuklicken, sondern sich auf andere Texte zu konzentrieren. Und das tun wir heute Morgen, Herr Bischof. Willkommen zur Bibelstelle.
Sehr gern. Lukas Evangelium, 5. Kapitel. Also Neues Testament, Lukas Evangelium, das ist das Evangelium, wo die Weihnachtsgeschichte steht. Im 2. Kapitel ist das. Und jetzt also das 5. Das ist dann noch ziemlich am Anfang von Jesu Auftreten und Wirken. Da hören wir folgende Geschichte. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth, und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
Das ist so eine Bibelstelle, da kann ich mich noch dran erinnern, die durfte ich auch malen im Religionsunterricht mit den, mit den vielen Fischen, die da gefangen worden sind und wie sie alle überrascht gewesen sind. So, obwohl die Gesichter konnte ich noch damals nicht so gut und genau malen, diese Überraschung, mit großen Augen auf jeden Fall. Tolle Geschichte, sehr bildhafte Geschichte. Ich mag diese Geschichte, ich mag auch dieses, ja, jetzt wirst du Menschen fangen, also dieses folgt mir nach. Sie sagten es, es geht um die Anhängerschaft. Was mir allerdings in diesem Fall jetzt als Erwachsener auch einfällt, wie heißt es, es gibt doch so ein Sprichwort, mit Speck fängt man Mäuse. Und das ist ja, also wenn ich jetzt diese Geschichte höre, denke ich, ja, da ist jemand, der hat was ganz Positives anzubieten und es ist schön, ihm nachzufolgen. Klasse, toll, sollte doch jeder tun. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben auch was anzubieten. Auch etwas, was im ersten Moment irgendwie interessant und attraktiv klingt. Ja. Aber dahinter steckt eine eher, ich sag jetzt mal ganz schlicht, böse Absicht. Also dieses Nachfolgen, einfach nur nachfolgen, das muss man auch schon kritisch beobachten,
oder? Absolut. Es geht ja nicht darum, irgendwas oder irgendwem nachzufolgen, sondern da gibt es auch große Unterschiede. Danke, dass Sie die Frage stellen. Dann sind wir sofort bei dem, also das andere, was Sie beschreiben, hat ja auch bei uns bis in den allgemeinen Sprachgebrauch Niederschlag gefunden. Das andere sind die Rattenfänger. Ja. Und als jemand, der ja in Niedersachsen, sogar in Bad Pyrmont, ganz in der Nähe von Hameln, ist das letztlich geboren worden ist, also der Rattenfänger von Hameln, der ja auch was anzubieten hatte, nämlich seine Flötenmusik, der ist natürlich sozusagen auch zum Sinnbild für etwas geworden, nämlich, da geht es dann sogar auch noch um Kinder und so, also das ist ja nochmal eine ganz abgründige Geschichte an der Stelle. Aber das, was Sie beschreiben, ist ganz wichtig, Nachfolge an sich, sozusagen im Sinne von, ich laufe irgendetwas hinterher, darauf kommt es nicht an. Auch deswegen liebe ich genauso wie Sie diese Geschichte immer wieder und dann immer wieder auch auf einer anderen Ebene. Man hört die ja anders als Kind, als Erwachsener. Und hier höre ich jetzt zum Beispiel auch nochmal, naja, erst nimmt er dieses Boot von dem Simon und redet da ja mit den Menschen auch zum Land rüber. Ist ja im Grunde eine ganz moderne Szene.
Also man gibt's Coaching.
Er lehrte vom Boot aus. Genau. Er nutzt das sozusagen für seine Lehre, für seine Botschaft. Ich sage jetzt mal für die Predigt der Liebe, für all das, was dazugehört, für eine andere Welt. Und dann, und ein bisschen steckt das da drin, auch wenn das nicht ausgesprochen wird. Und dann, wenn er ihnen sozusagen diese Zeit da genommen hat, dann sagt er, und jetzt könnt ihr noch mal rausfahren und eure Netze auswerfen. Und dann sagen die, das ist ja total komisch. Also erstens haben wir die ganze Nacht gearbeitet, jetzt ist auch gar nicht mehr der richtige Zeitpunkt. Und Jesus sagt ja auch, jetzt genau ist der richtige Zeitpunkt. Wenn ihr darauf hört, auf mein Wort sozusagen, jetzt da rausfahrt, dann werdet ihr sehen, wie reich das Leben wird. Und das ist ja dann das Bild. Also wenn Sie das schon in der Schule oder im Kindergottesdienst oder in der Christenlehre hatten, dann haben Sie ja wahrscheinlich auch, also ich kenne das immer, man malt die vielen Fische auch, die da in diesem Netz sind.
Die reißen.
Und die Netze reißen. Und dann eben wird das Leben wirklich reich. Das ist, und Leben kann nur reich werden, wenn ich nicht jemandem folge, der am Ende Hass und Blödheit predigt, sondern jemanden, der sozusagen Reichtum, Fische für alle und Brot für die Welt, sage ich jetzt mal in der übertragenen Weise. Und dann sagt er, von nun an wirst du Menschen fangen am Ende. Auch das, finde ich, ist nochmal ein Moment, wo sozusagen das Bild selbst gekippt wird, ja, also sonst ist das, was wir hier miteinander machen würden, dass ich die Geschichte erkläre und sage, also die Fische, also das muss man eigentlich übertragen verstehen, das ist ja was sehr Besonderes, dass Jesus am Ende sozusagen diesen Sprung da in der Bedeutung der Geschichte selber vorgibt, das, was ihr mit Reichtum an der Stelle könnt, das könnte ein anderer auch. Ich will nochmal betonen, weil ich ja gesagt habe, es geht um Nachfolge, aber auch was so anderen töricht erscheint. Also rausfahren und fischen tun die in dem Moment, wo jeder andere sagen würde, ihr seid ja wohl, also ich meine, jetzt noch mal raus, sagt Simon ja selber, also Meister, die ganze Nacht war nix, ja, und jetzt glaubst du, jetzt, wo es eh ungünstig ist, glaubst du, und ein bisschen, wenn ich das jetzt mal übertragen darf, geht Menschen, die Jesus nachfolgen, Christinnen und Christen, das oft so auf dieser Welt, dass die anderen sagen, was darauf hörst du, das ist doch nun wirklich
das, lohnt
das
sich nicht.
Törigste, was das du tust. Nicht, ja. Und den Reichtum, den man da erleben kann und das Gewinnen sozusagen an dem, was man nicht erwartet hat und die anderen auch alle nicht. Und dieses, dass sich das umkehrt, was andere für töricht halten, ist die Weisheit dieser Welt in dem Moment, wenn du es im richtigen Moment machst. Das steckt halt auch drin.
Das finde ich schön erklärt. Vielen Dank, weil bei mir jetzt eine Erkenntnis gekommen ist, die ich noch nie, glaube ich, hatte. Nämlich, ich dachte immer, auch gerade noch aus meiner kindlichen Wahrnehmung dieser Geschichte, Jesus hat das gemacht, dass da jetzt Fische im Wasser sind. Und Sie haben es ja gerade so erklärt, dass letztlich die Menschen es selbst gemacht haben, dadurch, dass es dadurch entstanden ist, dass sie auf ihn gehört haben und jetzt mit diesem Gefühl, mit dieser Liebe dort rausfahren.
Na, die Fische sind da immer. Die Welt ist in diesem Reichtum geschaffen. Aber ihn für sich zu gewinnen, heißt natürlich im rechten Moment auf Jesu Ruf das machen. Und da, jetzt sind wir bei den anderen Grundfragen. Warum höre ich wann auf diesen Ruf? Wann höre ich ihn vielleicht auch nicht richtig? Wann begreife ich diesen Auftrag, dass es jetzt der Moment ist und wann nicht? Die Fische sind immer da.
Die Botschaft der Liebe werde ich jetzt, glaube ich, immer mit Doppel-O schreiben.
Ja, super.
Botschaft.
Da bin ich jetzt noch nicht drauf gehört.
Ja, der Liebe.
Heute sind es die Sprachspiele hier auch. Ne? Ist auch ein Stück Reichtum. Von nun an wirst du Worte fangen.
Jetzt geht es um ein ganz spezielles Wort. Zwei Buchstaben nur, um das Wörtchen Ja. Wen wir lange nicht mehr in unserer Fürbitte berücksichtigt haben. Ich kann mich sogar gar nicht zurückerinnern, ob ich diese Zweiergruppe von Menschen jemals so explizit in der Fürbitte erwähnt habe. Und zwar die Hochzeitspaare, Juni, Juli, die Hochzeitsmonate, Menschen, die sich zueinander bekennen und ihre Liebe vor Gott bringen und mit der Welt, ihren Freundinnen und Freunden und der Familie teilen. Ich finde das immer wieder so schön und so groß und so hoffnungspendend, dass ich all denen, die ihre Liebe so ernst nehmen und sich so eng verbunden fühlen, denen auf jeden Fall auch in einem Gebet alles erdenklich Liebe und Gute wünschen möchte. Die Fürbitte.
Gott, wir danken dir für das Geschenk der Liebe. Sie bringt uns zusammen. Sie führt zwei zueinander. Für die Liebe bitten wir, Gott, für die Freude aneinander und daran, füreinander da zu sein. Dass das nicht endet, bitten wir, Gott, dass es nicht aufhört, dass Menschen Verantwortung übernehmen und aus der Liebe leben, zu zweit ihr Leben, ihre Leben. Dass die Liebe ausstrahlt, öffentlich, das bitten wir, dass sie sich nicht verkapselt, sondern andere mitreißt und diese Welt verändert auch. Dafür bitten wir dich, Gott, und für alle Paare, die das leben. Und ja, Gott, wir bitten dich auch für alle, die das schmerzhafte Ende von Liebe erfahren haben, die ihre Liebe und sich darin verloren haben. Schenk Kraft zu erleben, dass das nicht das Ende ist, nicht das Ende deiner Liebe und auch nicht das Ende von Liebe im Leben. Für alle, die sich getrennt haben, bitten wir, dass sie froh sind, dass sie die Kraft dazu hatten. Schenk uns neue Wege, Gott, wo Liebe verloschen. Gib, dass auch dann Gutes miteinander bleibt. Und dass du bleibst, so oder so. Denn deine Liebe endet nicht und verlischt nie. Du bist die Liebe, die niemals aufhört. Ruf uns da hinein. So wird unser Leben reich. Ein volles Netz.
Amen. Ganz anderes Thema. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Wasserwerfer, also das Wasserwerfer der Polizei, ein echter Segen sein können. Das ist zwar schon am vergangenen Sonntag gewesen, aber ich konnte erst nach unserem Gottesdienst im Gespräch letzte Woche davon profitieren. Vor dem Olympiastadion ist nämlich die Berliner Polizei mit diesen riesigen Fahrzeugen, die 10.000 Liter Wasser speichern können, vorgefahren und mit Vorwarnung und Wassermarsch haben sie mit diesen Wasserwerfern für eine richtig schöne Abkühlung gesorgt. Gleiches hatten sie am letzten Wochenende bei der großen Hitze auch am Brandenburger Tor und vor dem Roten Rathaus und am Alexanderplatz und dann noch mehr anderen Stellen gemacht. Danke dafür, liebe Berliner Polizei. Wirklich eine super Idee. Ein Segen, mal ein anderer Segen.
Ja, toll. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Die letzte Schulwoche bricht an, Herr Bischof. In einigen Bundesländern gibt es auch schon Sommerferien. Was möchten Sie den Schülerinnen und Schülern vor der Zeugnisausgabe an die Hand geben? Vielleicht am besten auch noch den Eltern.
Dass Leistung nicht das Entscheidende ist im Leben, sondern die Liebe zählt. Und dass niemand das verwechseln soll, was da auf dem Zeugnis steht und was das Leben ausmacht und für mich ist. Und dass Eltern an diesem Tag, glaube ich, schon besonders wichtig sind, um das auszustrahlen und das auch gut zu unterscheiden. Natürlich gehört Leistung zu unserem Leben dazu und Lernen ist wichtig, gerade in dieser sich verändernden Welt. Wir brauchen eine Generation, die mit diesen Veränderungen gut umgehen kann und die Transformation selber irgendwie gestalten wird, keine Frage. Aber an diesem Tag muss man immer auch gut unterscheiden und die Liebe und die Würde und das Annehmen, dass unsere Kinder sind, das steht ganz vorne.
Und dass man es vielleicht, wenn es mal nicht so gut läuft, anders macht als der Bundestrainer oder Ex-Bundestrainer, muss man ja sagen, und seine Schützlinge einfach in den Arm nimmt.
So ist es. Und oder? Nicht auf der Bank sitzen bleibt und vor sich hin starrt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, füreinander da zu sein. Mensch, da möchte man doch selber die alle einmal, auch die Spieler, auch den Trainer irgendwie, am liebsten doch selber erstmal einmal in den Arm nehmen.
Ja, so geht's
so ist das.
Ja,
warum das ist etwas so gekommen ist, kann man hinterher noch lange genug drüber reden. Ja, muss man auch.
Muss
gar keine
auch.
Frage.
Auch
ja. Aber erstmal gerade in der Niederlage, gerade in der Enttäuschung zählt doch das. Und das gilt auch für die Zeugnisse. An guten Zeugnissen soll man sich auch freuen.
Ja.
Das will ich jetzt auch nicht wegreden. Ja, Leistung Stimmt. ist auch was Schönes. Und vor allem ist was Schönes, wenn man was kann und wenn man was gelernt hat und was funktioniert. Aber wichtig ist immer zu begreifen, was das Entscheidende im Leben ist. Und daran halten wir fest.
Und das ist nämlich die Botschaft der Liebe mit Doppel-O.
Also.
Und dreimal täglich Seele putzen.
Ja, also heute haben wir aber einige Worte gefangen.
Ja, zum Mitnehmen. Schönen Sonntag.
Einen guten Sonntag und eine frohe Woche wünsche ich Ihnen.